Die neue Champions League liefert unter anderem ein Schützenfest der Bayern gegen Zagreb und eine lange Zeit gute Leistung des VfB Stuttgart beim Champions League Comeback in Madrid. Aber am Ende ist es dann doch nur ein typisches Real Madrid Spiel mit einem eigentlich erwarteten Ergebnis. Darum geht's heute am Mittwoch und das ist der 18. September.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
9:2 und 1:3, die bisherigen Champions League-Ergebnisse aus deutscher Sicht, die wir aufarbeiten müssen. Und das machen wir mit dem Mann für den Südwesten der Fußballrepublik bei Sky Sport News mit Dennis Bayer. Hallo Dennis.
Alter, ich grüße dich.
Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Bevor wir ins Detail gehen, wie bist du denn mit dem neuen Champions League-Modus bisher zufrieden? War ja jetzt erst ein Tag und bist damit schon warm geworden?
Ja, total. Ich war ja bei der Auslosung in Monaco mit dabei. Da hatte ich schon ein bisschen Chance, mich anzufreunden. Ich habe dann gemerkt, so kompliziert, wie es am Anfang wirkt, ist es eigentlich gar nicht. Ob es jetzt besser ist als der alte Modus oder nicht, glaube ich, können wir in einem Jahr nochmal besprechen. Mein Bauchgefühl sagt, nee, ist eigentlich ganz cool, weil erstmal mehr Spiele sind, weil es bessere Spiele sind und weil vor allem auch die Mannschaften, die früher so tendenziell Dritter geworden sind, jetzt noch ein bisschen mehr Chancen haben, noch ins Achtelfinale zu kommen. Also auf der einen Seite musst du ein bisschen mehr gewinnen, um sicher im Achtelfinale zu sein. Auf der anderen Seite hast du viel länger die Chance. Und es ist nicht so, dass so an einem vierten Spieltag schon so eine Tabelle in so einer Vierergruppe entschieden sein kann. Das finde ich ganz cool. Was ich grundsätzlich ein bisschen fragwürdig finde, ist aber ein größeres Thema, ist so die inflationäre Anzahl an Fußballspielen, die wir dadurch noch mehr reinkriegen. Aber Modus an sich finde ich eigentlich ganz geil.
Na, da gibst du dem Ganzen also auch eine Chance. Wir gucken mal nach ein paar Monaten drauf, wie es uns dann gefällt. Hast du der verbesserten Hymne auch eine Chance gegeben? Da gibt es ja jetzt die verbesserte Orchestrierung, damit der Text mehr in den Vordergrund rücken soll. Was sagst du dazu?
Ich finde schön, dass du es ein bisschen in Anführungszeichen packst. Ich weiß nicht, warum man was perfekt ist, was offensichtlich von allen auch als perfekt erfunden wird, angeblich verbessern will. Also ich finde die verbesserte Hymne deutlich schlechter als die davor, auch wenn es nur an ein paar Stellen so ist. Petition für die alte Champions League-Hymne bringt sie uns zurück. Ist immer noch gut, aber ist nicht mehr so perfekt wie davor.
Ja, passte einfach, hatte sich dann auch... Ja genau, 30 Jahre war es etabliert und man hatte sich dran gewöhnt. Jetzt ist es ein bisschen, ja, ist es moderner. Es ist ja hat ein klassisches Motiv. Von daher weiß ich gar nicht, ob man da wirklich groß was modernisieren muss. Dann hätte man vielleicht auch gleich über was komplett Neues machen müssen. Aber naja, die Veränderungen sind ja relativ moderat. Das ist jetzt kein großer Relaunch, ein kleines Facelift, der für mich aber auch nicht durchaus hätte nötig getan. Bei uns steht nicht der Text der Champions League-Hymne im Vordergrund, sondern natürlich der Fußball. Und wenn euch das zu Hause gefällt, drückt bitte die Abo-Glocke, liked, rezensiert unseren Podcast. Das hilft uns sehr. Danke dafür. Und jetzt steigen wir in die Thematik ein.
Das Thema des Tages.
Und damit, Dennis, werden wir sportlich. Gucken wir erstmal auf das Comeback des VfB Stuttgart. Erstes Champions League-Spiel seit 14 Jahren und 184 Tagen, die längste Zeitspanne zwischen zwei Champions League-Spielen eines deutschen Vereins. Man hat für alles eine Statistik. Angesichts dieser Durststrecke, und du bist ja verantwortlich für den VfB Stuttgart, hast du damit gerechnet, dass es vor der letzten Saison, dass es irgendwann in schneller Zeit mal wieder Champions League gibt? Oder hast du eher befürchtet, naja, die Durststrecke könnte noch ein bisschen länger dauern?
Ja, das eher. Also ich habe auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass der VfB so schnell wieder in die Champions League kommt. Witzigerweise muss ich immer öfter an einen Satz denken, den ich zu einem Kollegen gesagt habe, vor eineinhalb, zwei Jahren ungefähr. Das war so die Zeit, als die Eintracht gerade in der Champions League unterwegs war. Und wir uns darüber unterhalten, dann habe ich noch gemeint, Mensch, die bei der Eintracht zu machen, ganz schön viel richtig. Die haben es jetzt in die Champions League geschafft mit ihrem Weg. Wie nachhaltig das ist, wird man sehen, aber bis der VfB überhaupt wieder an den Punkt kommt, das wird noch ein paar Jahrzehntchen dauern. Und jetzt ist es anderthalb, zwei Jahre später her und sie kriegen die Real Madrid. Also das ist eine beeindruckende Entwicklung.
Wenn man heute Morgen so die Artikel scannt über das Spiel gestern, gab es ja einhelliges Lob für Stuttgart, aber das gab es ja letzte Saison auch für Union Berlin, für RB Leipzig, für die Bayern, für den BVB. Am Ende unterm Strich haben sie aber alle verloren und Real, wissen wir alle, dann auch den Pott geholt. Real macht Real-Dinge oder wie würdest du das Spiel von gestern zusammenfassen?
Ja, total. Und der VfB hat sich auch ein bisschen eingeladen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wer gegen Real in der Champions League spielt, Das ist ein ähnlicher Tenor, wie er vor ein paar Jahren bei den Bayern in der Bundesliga war, dass alle schon rangehen und sie sagen, Mensch, wenn wir gut spielen und nur mit einem verlieren, dann war das auch ein toller Abend. Das muss, glaube ich, ein bisschen raus. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass der VfB das so angegangen ist, auch wenn man Dennis Undav danach hört, die waren schon unzufrieden mit dem Ergebnis. Das finde ich erstmal einen guten Weg. Trotzdem war es über weite Strecken ein gutes Spiel. Meiner Meinung nach, der VfB hat Real aber viel zu oft eingeladen. Also sie haben da Fehler gemacht, Bälle verloren im Aufbauspiel, im Mittelfeld, im eigenen 16er vorne Chancen liegen gelassen, die du nicht liegen lassen darfst. Das wird normalerweise noch höher bestraft. Da steht es dann nicht erst nach 92 Minuten 3-1, sondern eher nach dem dritten Fehler 3-1. Das müssen sie sich definitiv ankreiden lassen, weil das auch bedeutet, hätten sie die Fehler hinten nicht gemacht und vorne ein bisschen kaltschnäuziger, dann wäre da ein Pünktchen Minimum drin gewesen gegen Real Madrid. Dann über, ich sag mal, 97% des Spiels fand ich den VfB absolut auf Augenhöhe.
Kann man sagen, 20 Minuten gespielt und die hatten 70% Ballbesitz und im Grunde schon drei dicke Chancen. Diese Abschlussschwäche, die du ja eben auch angesprochen hast, würdest du sagen, da fehlt die Konzentration, da fehlt das Glück oder war es einfach Courtois, der ja auch einiges wirklich sehr, sehr stark rausgeholt hat? Das muss man ja auch sagen.
Aber ganz genau, nicht schwer zu sagen, finde ich. Also Courtois fand ich überragend. Gerade, ich glaube, Leveling war es, der bei dem er mal mit der Hand noch dran war. Dann Bio hat er mal klasse pariert. Also Courtois gebührt ein ganz großer Anteil an diesem Realsieg. Das ist dann eben auch, wer man will, das ist dann auch Thibaut Courtois. Vielleicht ist ein bisschen Nervosität dabei gewesen, vielleicht fehlt so das ein oder andere Grad Präzision. Ich denke, es war so eine Mischung aus allem, aber den größten Anteil dürfte Thibaut Courtois und dem ganzen Ding haben.
Vielleicht auch ein bisschen früh dann auch manchmal die Entscheidung gesucht und dann eben zu hektisch vielleicht auch abgeschlossen. Aber wenn du dann mal Real dagegen setzt, wir hatten erst gesagt, oder ich hatte es gesagt, typisches Realspiel. Sie haben die Stuttgarter auch erstmal so ein bisschen machen lassen und dann hatte man das Gefühl, na komm, wir kommen aus der Pause, jetzt machen wir mal ganz schnell ernst und dann stellen wir das Ding auch wieder in ruhige Gewässer hier und dann ist auch gut. Also diese Qualität einfach dann einfach nochmal einen draufzulegen, ein bisschen höher zu schalten, das ist schon beeindruckend, obwohl die Mannschaft ja im Umbruch ist.
Ja, das mit dem Umbruch, ich finde, das sind sie seit 3, 4 Jahren. Und ich finde, es gibt keine Mannschaft, die den Umbruch so perfekt gemeistert hat wie Real Madrid. Klar, sie haben dafür auch mehrere 100 Millionen in die Hand genommen. Aber sie haben eigentlich ihre Umbruchspieler vor einigen Jahren schon geholt. Vini war damals so vielleicht ein bisschen der Anfang des Umbruchs mit Rodrigo zusammen, als man Ronaldo Benzema perspektivisch ersetzen musste. Dann mussten sie Kroos jetzt noch Modric perspektivisch ersetzen. Da sind dann Tchouaméni unter anderem gekommen, Jude Bellingham gekommen. Also dieser Umbruch, der geht schon eine Weile und sie geben ihren Umbruchspielern gerade jemand wie Tchouaméni ein bisschen Zeit, da reinzuwachsen. Also ich finde, das hat Real Madrid mit perfekt gemacht und hat meiner Meinung nach auch den besten Kader der Welt. Ich sehe die sogar noch einen Tick vor Manchester City. Und ja, ein absolutes Realspiel finde ich auch beeindruckend an Real Madrid, wie unglaublich verankert so ein Selbstbewusstsein sein kann. Dass sie da rauskommen und sagen, so jetzt lassen wir die Stuttgarter ja mal hüpfen, die wollen was, jetzt lassen wir die spielen. Und immer wenn es drauf ankommt, kommen dann Nadelstiche. Und die werden nicht nervös, wenn Stuttgart da 2, 3 Mal kurz vor dem 1-0 ist, weil sie wissen, ja, wenn wir das kassieren, dann machen wir halt Feld 2. Und wenn wir es nicht kassieren, dann müssen wir nur eins machen. Und das nutzen sie dann auch mit beeindruckender Präzision und Beständigkeit. Und das finde ich faszinierend an Real Madrid. Das sehe ich bei keiner anderen Mannschaft der Welt, auch dieser Beständigkeit, dieser Qualität. Deswegen gewinnen sie halt auch so oft die Champions League. Und deswegen sind sie meiner Meinung nach auch die größte Mannschaft vielleicht aller Zeiten. Aber das ist absolut beeindruckend zu sehen, wie sie immer wieder sofort in ihren Stiefel kommen, ohne nervös zu werden.
Und das, obwohl der Motor im Zentrum aktuell noch fehlt, weil so dieser Umbruch, der ja noch auch dann auf der Position vor allen Dingen noch im Gange ist, weil ja Toni Kroos noch gar nicht so lange weg ist, das ist ja auch was die Madrilenen immer wieder ansprechen. Ancelotti hat es schon nach dem Ligastart gesagt, ein bisschen fehlt mir da noch so der Motor, der Taktgeber, da sind die Abstände zwischen unseren Linien doch noch ein bisschen groß. Toni Rüdiger hat es gestern dann auch noch mal gesagt, also wir müssen uns ohne Toni erst noch finden. Aber ich meine, wenn da noch eine Suche ist und die läuft dann trotzdem so, dann ist das schon sehr Klagen auf hohem Niveau. Aber das Ersetzen von Toni Kroos, glaubst du, das gelingt ihnen mit den vorhandenen Spielern dann so und wie lange aus deiner Sicht braucht es, bis das dann auch wirklich so greift, dass es eine ja in sich geschlossene Maschine einfach wieder ist?
Ich glaube, das gelingt eben. Ich glaube, bis sie auf Top-Niveau sind, wird ein paar Monate dauern. Ich glaube aber, dass sie die richtigen Leute dafür haben. Ich halte extrem viel von Kamavinga, von Tchouaméni. Die brauchen natürlich alle. Die sind, Toni Kroos ist nicht umsonst, ja, so lange gereift. Der war nicht immer dieser Taktgeber, der er war. Der war auch ein bisschen anderer Spielertyp in seiner Anfangszeit bei Leverkusen, beispielsweise bei den Bayern. Mhm. Der hat ein bisschen gebraucht, um dahin zu kommen. Und ich glaube, dass diese Rolle, die er eingenommen hat, dass sie nicht eins zu eins sofort ersetzt werden kann, weil das auch viel mit Erfahrung, mit Auge zu tun hat, auch mit der Eingespieltheit seit dann auch schon gefühlt 15, 20, 30 Jahren bei Real gespielt zu haben. Das werden die anderen noch ein bisschen brauchen. Mhm. Aber das Spiel anzupassen auf die neuen Spielertypen, das wird Carlo Ancelotti gelingen. Und das wird reifen, wird sehr gut reifen, um ins Achtelfinale zu kommen. Und wenn dann die harten Brocken kommen und wirklich auf Details und auch die letzten Prozente ankommt, dann glaube ich, wird Real Madrid auch wieder da sein. Ob es nochmal zum Champions League-Sieg reicht, kann man nie sagen, finde ich. Mhm. Favorit finde für mich auf jeden Fall trotz Abschied von Toni Kroos. Mhm. Auf jeden Fall.
Und den VfB, wo siehst du den jetzt nach diesem Saisonstart? Also in der Bundesliga haben sie ja alles schon mal gehabt. Eine Niederlage, ein Unentschieden und ein Sieg. Das ging ja dann von schwach zu gut, jetzt beziehungsweise in die richtige Richtung. Jetzt dieser Auftritt bei Real Madrid. Wie würdest du den jetzt in diesen Saisonstart einordnen?
Ja, passt irgendwie, oder? Ja. Finde ich. Also erinnert mich so, hat mich ein bisschen an Mainz erinnert, dass der VfB ein gutes Spiel gemacht hat. So unterm Strich kannst du sagen, ja, ist schon okay, aber es ist nichts bei rumgekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit unter diesem Saisonstart. Freiburg muss man da ein bisschen ausklammern, das war ein schlechtes Spiel. Haben sie defensiv mehr kassiert, also da hätten sie auch ein Tor weniger kassieren können, aber Groß und Ganzen eine absolut verdiente Niederlage. Freiburg war viel besser. Gegen Mainz waren sie die deutlich bessere Mannschaft, haben da nur einen Punkt geholt. Gegen Gladbach waren sie die deutlich bessere Mannschaft, haben 3 Punkte geholt. Also es ist doch noch nicht so ein Saisonstart, wo man sagt, absolute Euphorie. Es ist aber auch zu gut, um zu sagen, das ist ein Fehlstart, und ein Start, den man, glaube ich, so hätte erwarten können, also den ich ein bisschen so erwartet habe. Sie sind in einem Punkt sogar schon ein bisschen vorplan, würde ich mal sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel sich so schnell wieder einspielt, dass der VfB so schnell in seine Automatismen zurückkommt. Ich finde, das sieht man, das hat man auch gegen Real Madrid gesehen, dass diese Passstaffetten sehr, sehr gut funktionieren und dass sie Chancen bekommen. Wie gesagt, Freiburg ausgeklammert, war das in jedem Spiel der Fall. Da haben sie es immer gut gemacht. Ich finde auch, Demirovic und da vorne funktioniert. Das kann auch besser werden, aber ist jetzt nicht so, dass es da dieses Sirasi-Loch gibt und die haben 10 Chancen im Spiel und machen nur 1. Das hat Ansätze. Trotzdem muss diese Abwehr sich noch finden mit den Jungs, die jetzt auch noch zurückkommen, mit Alda Kiel, dem Neuzugang, mit Sagado, mit Ruhe, die alle ein bisschen verletzt waren, da ist noch Arbeit, startet VfB noch Arbeit. Auch da 3 Tore kassiert gegen Mainz, 3 Tore kassiert gegen Real Madrid, ich glaube 3 Tore gegen Freiburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist zu viel, da müssen sie dran arbeiten. Nach vorne sieht das schon ganz okay aus und da noch ein bisschen mehr Kaltschleuzigkeit, ein bisschen Erfahrung mit dazu, dann glaube ich nicht, dass der VfB noch mal eine Vizemeistersaison hinlegt, aber definitiv auch keine Union Berlin-Saison. Dafür sieht das alles zu stabil und zu gut aus, wenn sie im Kopf klar bleiben.
Das wollte ich gerade fragen. Jetzt
nicht einbrechen.
Der Vergleich mit Union Berlin, der drängt sich ja unweigerlich auf, die ja dann auch nach einer Top-Saison in der Liga dann Champions League spielen mussten und sich da dann diese Negativerlebnisse dann auch mit abgeholt haben, die sich dann zusammen mit den Negativerlebnissen aus der Bundesliga gegenseitig dann irgendwie befruchtet hatten, sodass es am Ende eben eine totale Grützensaison gab. Also du erwartest jetzt nicht, dass beim VfB Stuttgart dieses 1:3 gegen Madrid irgendwelche negativen Auswirkungen hat, weil es kann ja auch in 2 Richtungen gehen. Zum einen, okay, wir haben verloren, das ersetzt uns jetzt erstmal zurück, und zum anderen kann es ja auch so ein bisschen ja auch einlullen. Wir haben ja Applaus gekriegt, wir hatten sie ja schon fast so weit, wir sind eigentlich ja schon richtig gut, und das kann ja dann auch gerade jetzt, wenn Dortmund kommt in der Liga, dann auch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung dann etwas bei den Stuttgartern bewirken.
Gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, dieses Einlullen, dieses, ja, wir hatten es ja fast, wir sind ja dran, ist jetzt, gegen Dortmund wird man sehen, wie weit es dazu kommt. Aber ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die den VfB von Union Berlin unterscheiden. Vielleicht drei. Das eine ist, dass sie für mich in dieser Mannschaft die richtigen Typen haben. An Dennis Undaf ist keiner, der sich hinstellt und sagt, geil, wir haben nur 1-3 gegen Real verloren, der will mehr. Demirovic ganz genauso, wahrscheinlich sogar noch ein Ticken mehr. Dann haben sie mit Angelo Schiller einen, der immer ruhig ist. Hinten mit Alexander Nübel auch jemand, der unfassbar ehrgeizig ist. Sie haben diese Typen, die sich auch gegenseitig fangen können, ein bisschen beeinflussen können. Und diese Winner-Mentalität, diese wir sind damit nicht zufrieden Mentalität, nicht nur in die Mannschaft bringen und nicht nur vorspielen, sondern meiner Meinung nach wirklich besitzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da ist Union Berlin letztes Jahr ein bisschen abgegangen mit den Bonuccis und Fofanas. Das hat nicht so ganz ins Bild gepasst. Bei Stuttgart besser. Und der zweite Punkt ist, dass sie sich im Spiel mehr Erfolgserlebnisse holen. Also, weil es dir ging, aber ich fand bei Union Berlin, ich habe mich immer gefragt, wie können die mit diesem Fußball so weit oben stehen? Ich finde, das ist, war unter Urs Fischer, auch danach dann unter Nenad Bjelica, kein ansehnlicher Fußball, sondern das war eher der klassische Ergebnisfußball, dass du sagst, sie haben eigentlich kacke gespielt, aber ihre zwei Chancen, die haben sie gemacht. Und bei Stuttgart ist es eher andersrum. So, da ist es, ja, die haben eigentlich ganz gut gespielt, aber zwei Chancen mehr hätten sie machen müssen oder hinten zwei weniger zulassen. Das ist aktuell eher der Punkt. Ich glaube, dass du aus diesem Spielerwissen, aus diesem Mindset auch leichter Erfolgserlebnisse ziehen kannst, wenn du weißt, hey, wir hätten eigentlich, wir hätten eigentlich, wir hätten eigentlich und irgendwann kommt es dann, ist meiner Meinung nach einfacher, als zu merken, oh, wir können aktuell gar nicht, wir kommen gar nicht in diese zwei Situationen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Und dann der zweieinhalb beziehungsweise dritte Punkt ist ein Sebastian Hoeneß mit seinem Spiel, der diese Selbstzufriedenheit auch nicht zulässt, weil er für mich nach außen klar kommuniziert, auch mal aufhauen kann, da merkt man dann schon, ihm gefällt das nicht und das kann er auch nach innen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Was sonst noch so los ist.
Die Bayern sorgen wieder für Rekorde. Erste Mannschaft in der Champions League, die tatsächlich 9 Tore schießt. Wusste ich auch nicht bis heute Morgen, dass das bisher noch nie passiert ist. Harry Kane mit seinem Viererpack hat jetzt 33 Champions League Tore geschossen, ist jetzt bester Engländer. Und Thomas Müller mit 152 Champions League Spielen, Rekordspieler in der Kategorie meiste Einsätze in der Königsklasse für ein und denselben Club. Also sind die Bayern wieder wer?
da freuen sie sich in München, wenn ich jetzt sage, ja, sind sie. Ist für mich noch ein Tick zu früh. Weil es war dann auch nur Zagreb. Trotzdem beeindruckender Auftritt des FC Bayern. Also das über dieses Ergebnis lässt, glaube ich, kaum was anderes sagen. Ich finde generell ein guter Saisonstart. Vinny Kompany macht für mich einen sehr klaren Eindruck. Die Bayern sind deutlich besser in diese Saison gestartet, als ich es erwartet habe. Nachhaltig, das ist, wird sich zeigen, aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Wenn da jetzt nicht mehr neue Störfeuer von Tegernsee kommen oder von sonst woher, dann könnte das Potenzial haben, der vielleicht mal wieder ein bisschen ruhigere Saison für den FC Bayern zu kommen. Aber nach dem, was wir in den letzten Jahren so gehört haben, ist das ein ganz, ganz großes Wett.
Ja, die Fraktion Tegernsee war gestern auf der Tribüne zumindest kurzzeitig erbost. Da sah man schon wieder, dass der Kopf etwas roter wurde. Danach entspannten sich die Gesichtszüge aber schnell. Übrigens auch bei mir. Ich habe gedacht, nach diesem Start in die zweite Hälfte, wo sie dann plötzlich von 0-3 plötzlich nur noch bei 2-3 oder bei 3-2 dann nur noch standen. Also in der letzten Saison unter Thomas Tuchel, da hätte ich Haus und Hof verwettet, dass dann auch noch das dritte Tor fällt. Und so ging es mir dann erst auch, bis dann eben doch alles in die richtigen Bahnen geleitet wurde. Hattest du ähnliche Gedanken?
Ja, als ich das gesehen habe, ja. Ich weiß aber noch nicht, was ich damit anfangen soll, dass es nicht so passiert ist. Ob das jetzt eine kompaktere Mannschaft geschuldet ist, einem neuen Trainer, vielleicht einfach einer ganz anderen Surround-Situation, das weiß ich noch nicht, aber ich finde, das ist eine gute Beobachtung und ich gehe da mit. Ich glaube, letztes Jahr hatten die Bayern mehr Probleme gehabt und definitiv nicht 9-2 gewonnen nach 3-0, 3-2. Da wäre es eher in die 3-3, 4-3-Richtung gegangen als in die 9-2-Richtung. Das fand ich auch ganz.
Aber hast du eine Erklärung dafür, dass das offensichtlich ja bei Bayern, ist ja schon länger der Fall, nach der Pause immer so einen kleinen Bruch gibt, dass die noch in der Pause gedanklich sind oder vielleicht eingelullt von der Dominanz aus der ersten Hälfte sind und dann eben so schläfrig reinkommen? Oder was trinken die in der Pause? Zieht der Tee zu lange?
Offensichtlich das Falsche. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, nur noch 2 Tassen Kaffee am Tag zu trinken, weil ich dann langsamer müde werde hinten raus. Ja. Vielleicht das auch, vielleicht die 2. Tasse Kaffee für die Halbzeit aufbaden. vielleicht in Wirklichkeit. Nee, ich bin ehrlicherweise ist jetzt nichts, was die Geschichten, die wir erzählen, so ganz groß nach vorne treibt. Das ist sehr, sehr langweilige Antwort, die ich jetzt gebe. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Zufall, Pech. Ich glaube nicht, dass da strukturell was falsch läuft. Aber es ist auffällig, dass sie da immer ein bisschen brauchen. Ich finde sowas immer schwierig zu sagen. Also es ist da, es ist auffällig, aber wo setzt du da jetzt an? Brauchst du eine lautere Ansprache, du gehst eine Minute früher raus, da kannst du ein bisschen rumprobieren, aber bisher hat noch kein Trainer erlebt beschäftigt mich jetzt seit 30 Jahren mit Fußball und mach's beruflich seit 11, noch kein Trainer erlebt, weil der in ähnlichen Situationen war und irgendeinen Schlüssel gefunden hat, sondern es ist plötzlich da und es ist plötzlich weg. Und die meisten, die es dann versucht haben, irgendwie aktionistisch zu lösen, mit wir fahren jetzt eine halbe Stunde früher zum Spiel oder die Jungs gehen jetzt 5 Minuten früher raus oder ich lasse die allein, das hat nie funktioniert. Also es hat nie funktioniert und am Ende war es dann plötzlich irgendwann wie von Zauberhand wieder weg und könnte mir vorstellen, dass das bei den Bayern auch irgendwie in die Richtung geht.
Zumal sie sich ja jetzt auch Erfolgserlebnisse holen. Gegen Kiel 6 Stück, jetzt 9 gegen Zagreb. Also die Offensive, da brauchen wir auch keine Qualitätsfrage stellen. Da ist einfach alles doppelt und dreifach besetzt, muss man ja fast schon sagen. Denn die auf dem Platz sind, die, und das ist auch ein Unterschied zur letzten Saison, scheinen wieder diese Geilheit auf Tore zu haben und dann eben auch nicht zurückzuschalten, sondern dann eben auch noch eins nachlegen wollen. Vor allen Dingen, wenn die ersten 3 dann sowieso erstmal nicht zählen und der Videobeweis da mehrfach dann wieder zurückpfeift. Denn du siehst das Tor, denkst, okay, Tor, und dann gehst du dir schnell was zu trinken holen, kommst wieder und denkst, wieso ist das Tor denn jetzt schon wieder weg? Aber das hat die Bayern ja auch komplett überhaupt nicht dann irritiert. Die haben immer weitergemacht, weil sie vielleicht auch wissen, dass auf der Bank der 2. Anzug eigentlich nur danach lechzt, dass der 1. Anzug ein bisschen wackelt und dann eben da ist. Also Konkurrenz belebt da das Geschäft.
Ja, und ich stell dir mal vor, wie viel sie treffen würden, wenn der Musiala mit abspielen würde. Und nicht mehr
ja, der Störfaktor da.
nee, Spaß zur Seite. Offensive bei den Bayern, absolute Topform. Auch an Harry Kane. Ich sieht mal wieder, macht die wirklich besser. Ich war sehr, sehr skeptisch von einem Jahr auf 100 Millionen für einen ja, doch nicht mehr ganz so jungen Stürmer, die viel zu viel Geld sind. Ich finde, das hat sich ausgezahlt, hat man letztes Jahr schon gesehen, sieht man jetzt wieder. Ist ein wichtiger Faktor, ist ein guter, sehr, 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 sehr guter Stürmer für die Bayern. War aber, glaube ich, auch nie die Frage, oder? Also die Offensive, dass die Tore schießen kann, ich glaube, das hat niemand bezweifelt. Auch wenn Coman noch in die Wüste gegangen wäre, hätte man das jetzt nicht groß bezweifelt. Die Defensive wird das Ding, wenn sie dann eben nicht auf die Zagrebs dieser Welt treffen, sondern vielleicht auch, wie haben wir da, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Man City, Dortmund, vielleicht Stuttgart, wenn sie auf die Teams treffen, wird, glaube ich, der größere Härtetest, wenn sie defensiv wirklich gefordert sind, halten sie da Stand, sind sie da sicher genug, können sie da dann noch offensiv für Entlastung sorgen, das werden die interessanten Wochen bei Bayern München und ich glaube, dass es so nicht weitergehen wird, dass wir da noch die ein oder andere Defensivthematik haben werden in den nächsten Wochen und Monaten. Aber aktuell offensiv hakelt dran, sieht sehr gut aus, können die Bayern-Fans sich drüber freuen, kann sich der neutrale Zuschauer, der viele Tore sehen will, auch definitiv drüber freuen. Heißt es, die Bayern gewinnen die Champions League? Würde ich sagen, noch nicht. Da kommen noch ein paar Prüfungen, die sie bestehen müssen, bevor wir da zu groß ins Schwärmen geraten.
Erstmal 8 Spiele in dieser Vorrunde, in dieser Liga-Phase, dann mindestens 8 Spiele, weil es kann ja auch sein, dass sie dann in diese Playoffs noch müssen. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Im Moment grüßen sie tatsächlich von der Tabellenspitze angesichts des Torverhältnisses jetzt auch kein Wunder. Aber Genau, 9-2, wie gesagt, es ist historisch. 9 hat noch keiner geschafft. 8-0, das war mal bisher so das größte Ergebnis, das höchste Ergebnis in der Champions League. Aber diese Defensivproblematik, siehst du da eher ein Problem des Kollektivs oder würdest du auch sagen, dass es individuell auch einfach nicht gut genug, was Bayern da vorne hat oder hinten hat?
Ja, ich glaube letzteres. Also das Kollektiv ist es immer. Ich glaube, du kannst mit dem Kollektiv sehr, sehr viel auffangen, wenn du es denn willst und wenn du es richtig machst. Das braucht aber Zeit. So eine stabile Defensive auf die Beine zu stellen, dauert. Wenn du jetzt nicht nur sagst, wir stellen alle hinten rein, dann geht das relativ schnell. Aber wenn du noch ein bisschen Offensivspiel dazu haben willst, was die Bayern ja haben wollen, dann dauert das, mit einer offensiven Mannschaft defensiv gut zu stehen. Hab viel von Upamecano gehalten. Ich habe sehr, 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 sehr viel von Kim gehalten. Hab den damals in der Champions League in Neapel mal live gesehen. Das war beeindruckend. Aber die beiden, ja, ich glaube, es reicht nicht. Vielleicht war es da das Kollektiv, das sie beide besser gemacht hat, als sie sind. Vielleicht sind sie in München kulturell, sprachlich nicht angekommen, weiß ich, woran es liegt, aber das ist es nicht. So. Das ist nicht gut genug für Champions League. Das ist vielleicht gut genug für deutsche Meisterschaft mit Aachen Graf, aber das ist nicht gut genug für Champions League Sieg. Und das ist auch nicht beständig. Da ist immer ein Bock drin. Deswegen glaube ich, dass ich, wenn die zu der Form kommen und auf dieses Level kommen, dass ihnen alle vor der Verpflichtung jeweils zugesagt haben, dann ist das eine sehr gute Innenverteidigung. Aber mein Gefühl ist, dass dann mehr Name und Zuschreibung ist als wirkliche Qualität auf absolutem Spitzenniveau. Also klar, das sind Top-Verteidiger, aber wenn wir wollen die Champions League zu Hause in München gewinnen reden, dann wird es ganz, ganz eng.
Siehst du da eine Chance für Leon Goretzka, der ja gegen Kiel gar nicht im Kader stand, jetzt gegen Zagreb eingewechselt wurde, per Kopf getroffen hat, 10 Minuten vor dem Ende ist er reingekommen, der lässt sich ja nicht hängen, der spielt ja gegen die Situation an. Wird seine Zeit insgesamt beim FC Bayern jetzt noch kommen aus deiner Sicht, vielleicht eben auch als Backup in der doch etwas wackeligen Innenverteidigung?
Frage ist, will er das? Also sieht er sich selber dann als Innenverteidiger und hat er da Bock drauf zu spielen? Ohne es zu wissen, glaube ich eher nicht. Ich weiß auch nicht, ob das die endgültige Lösung ist, selbst wenn er es da ganz okay macht. Glaube ich nicht, dass Leon Goretzka auf Innenverteidigung ziehen die Lösung ist. Ich finde es gut, dass er dagegen ankämpft und ich frage mich auch, vielleicht hast du eine Erklärung, wann ist die Karriere von Leon Goretzka so ein bisschen den Bach runtergegangen, weil er gefühlt kurz vor der WM 2021 in Katar war er so der Shining Star, oder? Das ist unser neuer Mann im Mittelfeld, ein ruhiger, einer, der sich auch mal politisch äußert, einer, den man sympathisch finden kann, den alle gefeiert haben, der super gekickt hat und dann kam irgendwie ein Bruch. Und dann wurde aus Goretzka plötzlich der Bank-Goretzka und plötzlich der, eigentlich wollen die Bayern ihn verscherbeln und wären gar nicht so böse drum, wenn jetzt einer kommt und ihn nimmt, Goretzka. Das finde ich eine Entwicklung, die auffällig ist und die ich mir nicht erklären kann. Deswegen, ich habe so das Gefühl, dass für Goretzka jetzt ein halbes Jahr Gas geben, vielleicht auch Innenverteidigung spielen, vielleicht beißt er sich da rein. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Ich glaube, dass das einer ist, bei dem wir im Transfer-Update im Winter ein bisschen genauer drauf gucken müssen. Wenn ich Leon Goretzka wäre, würde ich, glaube ich, wenn es so weitergeht, mal gucken, ob nicht ein anderer Verein mehr mit meinen Qualitäten anzufangen weiß und mehr schätzt, weil das, glaube ich, auch dann der Weg Richtung Formspitze und Nationalmannschaft wieder zurück ist. Ich glaube, dass das schwierig wird auf der Bank der Bayern und ich glaube, dass es schwierig wird, als Leon Goretzka von dieser Bank runterzukommen, auch wenn es mir für ihn persönlich sehr leid tut, weil ich ihn für einen sehr reflektierten, sehr guten Typen halte, der by the way auch noch die
geht mir genauso. Vor allen Dingen, ich glaube, bei ihm ist dann auch eine Erwartung dazugekommen von außen, die er vielleicht auch so gar nicht erfüllen könnte, weil seine Werte sind ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, 16 Scorer-Punkte hat er in der letzten Saison gemacht in den Einsätzen, die er hatte. Chris Kramer hat es bei Amazon angesprochen und gesagt, naja, der war ja aber auch immer in der Kritik und trotzdem hat er solche Werte und hat eigentlich geliefert. Natürlich hat er auch mal schlechte Spiele dabei gehabt, aber wer hat das nicht? Und ich glaube, die Erwartungen an ihn waren immer dann, weil er eben so positiv gesehen wurde in der Öffentlichkeit, auch immer ein bisschen über dem, was er eigentlich kann. Also man hat ihn da für besser gehalten vielleicht oder an höheren Maßstäben gemessen, die er so in dem Sinne nicht erfüllen kann, weil er ja auch nicht immer auf seiner jetzt besten Position spielen musste, weil er ja eigentlich ein Box-to-Box-Spieler ist.
Vielleicht da sind wir, glaube ich, beim Kern, dass ja letztes Jahr alle nach dieser Holding 60 stehen haben in München, ja, mit alle meine ich Thomas Tuchel.
Naja, und viele Medien, die draufgesprungen sind und dann gesagt haben, ey, wir haben Holding Six, den Begriff gab es ja nicht mal, aber den haben alle dann zitiert, ja.
Ja, ganz genau. Alle nur diejenigen, die es entscheiden mussten. Vielleicht wäre es mit Leon Goretzka ganz anders verlaufen, wenn Palin ja letzten Winter schon gekommen wäre. So ein schönes Hätte-wäre-Könnte-Spiel, aber so musste er eher gezwungenermaßen so ein bisschen diese Rolle einnehmen, die jetzt nicht seine Paraderolle ist, oder zumindest hat man ihn da gesehen und dieses Kollektiv hat dann auch nicht so richtig funktioniert, weil es in diesem Defensiv nicht wirklich gab und wer dann schuld ist, ist der Goretzka. Deswegen glaube ich, wäre es für Leon Goretzka ganz gut gewesen, wenn es letztes Jahr schon einen neuen Sechser gegeben hätte, einen defensiven Sechser. Aber das ist so ein bisschen wäre Fahrradkette, hat mal jemand gesagt.
Ganz genau. Jetzt könnte ihm ja in die Karten spielen, dass Sascha Boe derzeit verletzt ist, dass Leimer oder Kimmich dann vielleicht nach rechts raus müssen. Dann ist zumindest ein Kaderplatz jetzt wieder fürs Zentrum frei. Und wenn er dann reinkommt und Tore macht, wie gegen Zagreb, dann drängt er sich zumindest auf. Der kann vielleicht auch Kompanie an ihm dann irgendwann, zumindest für Kurzeinsätze, nicht vorbei.
Ja, das glaube ich nicht. Also wenn man so ist kann reden, ja, dass vielleicht ein Kaderplatz frei wird, wo sind wir denn? Also, ich verstehe den Punkt, aber die Frage ist doch, willst du was mit dem Spieler oder nicht? Will ein Verein was mit diesem Spieler aufbauen oder nicht? Will ein Trainer auf diese Spieler setzen oder nicht? Und dann ist das eine andere Denkweise als jetzt ist ein Kaderplatz frei, go Leon, sondern ich glaube, dann würde das anders klingen. Dann hätten sie in den letzten Wochen anderes gesagt, dann würde Goretzka ein anderes Standing einnehmen. Ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, klar, er kann sich aufhängen, das kann er ehrlicherweise im Training aber auch. Da helfen, glaube ich, 10, 15 Minuten gegen, was ist das nächste Spiel der Bayern, ich habe es nicht im Kopf, helfen da jetzt nicht groß. Sondern das, wenn, also für mich ist das eher ein Alarmsignal, das bedeutet, Mensch, Boe ist verletzt, jetzt könnte vielleicht ein Kaderplatz für Leon Goretzka frei werden. Heißt für mich, Junge, such dir noch einen Verein.
Die Bayern bei Werder Bremen am nächsten Wochenende.
Wenn er da eingewechselt wird und dreimal knippt, dann ist das ein gutes Zeichen, aber dann bedeutet das auch nicht, dass Kompany nicht mehr an ihn vorbeikommt. Wenn er es viermal hintereinander macht, dann schon. Ist er jetzt aber auch auf der 6-8 ist auch nicht das Einfachste. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwer für Leon Goretzka.
Ja, dann hat er höchstens die Unterstützung der Medien, die dann immer wieder über ihn sprechen, ihn fordern und dann vielleicht ein bisschen Gefühl, Druck machen.
Ja, ich habe das Gefühl, jetzt das sogar. Ich habe das Gefühl, ja,
das glaub ich auch.
Also jetzt nicht Leon Goretzka muss immer spielen, auf dem Level ist es nicht, aber warum spielt denn Leon Goretzka nicht? Kann der nicht viel mehr? Muss man nicht mehr auf den bauen? Ich würde sagen, wenn ich so das Gros der Journalie angucke und das die Tenor der Artikel, da ist es schon deutlich Leon Goretzka positiver, als man das aus den Bayern sucht.
Wer wird denn aus deiner Sicht ungerechter behandelt? Leon Goretzka oder Emre Can? Der fühlt sich ja zumindest sehr ungerecht behandelt. Mit seinem Jubel hat er das deutlich gemacht am letzten Wochenende, jetzt mit Aussagen in der Pressekonferenz, wo er das ja wörtlich auch nochmal gesagt hatte. Man behandelt mich ungerecht.
Das kommt auch an, wenn du jetzt siehst, wenn du die Fans und die Medien siehst, dann ist es eher ein bisschen Emre Can. Wenn du siehst, wie viel er dann doch noch spielt und wie der Trainer das sieht, dann ist es definitiv Leon Goretzka. Jetzt ist die Frage an dich, was du wichtiger findest.
ja, spielen.
aber ich kann aus erster Hand sagen, ich hatte letzte Woche im Urlaub unter anderem mit einem eingefleischten Dortmund-Fan und haben wir auch Bundesliga geguckt gegen Heidenheim. Und als Emre Can dann kurz davor war, eingewechselt zu werden, hat er die Kappe abgenommen, sich am Kopf gekratzt und gesagt, wie scheiße, der Emre kommt. Oh, jetzt geht's doch noch unentschieden aus. Also das beste Standing hat Emre Can bei den BVB-Fans. Anekdotische Evidenz, ich weiß, aber hat er nicht unbedingt.
Aber müsste Can als Führungsspieler nicht ähnlich darüber stehen, wie vielleicht auch Goretzka, weil von dem hört man ja zumindest öffentlich keinen Klagen. Der ist jetzt eh ein ruhigerer Typ als Emre Can, aber müsste Can nicht einfach sagen, komm, Ich lasse Leistung sprechen, ich lasse diese Mätzchen, es bringt doch nichts. Und er spielt ja vor allen Dingen auch regelmäßig.
Nee, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn er sowas, wenn er sowas sagt. Also ich finde, das passt zu seinem Anspruch, da zu sagen, hey, das wird mir nicht gerecht. Er setzt damit natürlich auch, erhöht den Druck auf sich selber, weil die Klappe zu halten und dann gut zu spielen und hoffen, dass es irgendjemand auffällt, ist einfach. Zu sagen, ey, ich bin viel besser, als ihr mich seht, bedeutet, ich muss jetzt wirklich leisten, weil jetzt gucken sie ganz genau drauf. Und ich bin da immer Fan von, wenn Spieler frei von der Leber weg das sagen, was sie wirklich denken. Weil im Endeffekt uns gibt es die Chance, drüber zu reden. Und er hat die Chance, einen Punkt zu machen, und es ändert sich ja nicht groß. Am Ende ist die Leistung entscheidend, egal ob der jetzt was sagt oder nicht. Und dann wird viel lieber, er sagt was und bringt seine Meinung nach außen und sorgt für ein bisschen Diskussionen, als sich da jetzt wegzuducken. Wenn er da schon auf der Pressekonferenz sitzt, dann kann er auch das sagen, was er wirklich denkt.
Definitiv, dann muss er auch was sagen, und du hast recht, wir haben Thema dafür daraus gemacht, deshalb so schlecht kann es nicht sein.
Und Dennis, ich bin auch inhaltlich bei ihm. Also er hat gemeint, bei der EM einige Spiele gemacht, da habe ich ihn nicht so schlecht gesehen.
Nö, das stimmt.
Ich glaube, dass der Stempel Führungsspieler, der ihm oft auch gedrückt wird oder den er auch selber einfordert, den er qua Amt hat, dass der vielleicht ein paar andere Erwartungen mitbringt, als man an Emre Can haben sollte oder an einen Führungsspieler generell, weil bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass er auch der Messias ist und jedes Mal der beste Mann auf dem Platz. Ich glaube, dass Emre Can Luft nach oben hat, dass er mehr kann, dass ihm diese Kapitänsbinde jetzt vielleicht auch eher ein bisschen Hemmschuh ist als ganz große Beflügelung. Aber so wie er da auftritt, finde ich wohl, und ist definitiv kein Problem oder Problemspieler des BVB aus meiner Sicht, auch was die Leistung angeht, nicht. Deswegen relativ entspannter Zeitpunkt, finde ich, über sowas noch zu reden.
Vielleicht trumpft er ja auch am Wochenende gegen den VfB Stuttgart richtig auf.
Oder in der Champions League.
Das wissen wir ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht, wie es da sein wird. Vielleicht spielt er gerade, während ihr das hört, alles in Grund und Boden. Kann natürlich sein. Und dann hat er natürlich sowieso komplett recht. Aber der Blick
war mutig von dir, das Thema vor dem Spiel noch anzusprechen.
Ja, ja. Aber gut, dann haben wir auf jeden Fall auch wieder ein Thema, um es dann aufzunehmen und dann vielleicht gerade zu rücken und Abbitte zu leisten. Aber das warten wir natürlich dann erstmal ab und sprechen vielleicht im nächsten Fever Pitch Podcast dann wieder über Emre Can und dann vielleicht in einem anderen Ton. Sind wir mal gespannt. Dennis, dir auf jeden Fall vielen Dank für deine Expertise, deine Einschätzung zum VfB Stuttgart, zu Bayern und zu Emre Can. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Malte, vielen Dank für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.